Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Heute mit Josephine Schulz. Guten Abend. Die EU-Kommission hat grünes Licht gegeben für den Ankauf von Impfstoffen der Hersteller BioNTech und Pfizer, sofern diese Stoffe auf den Markt kommen, und will als Lehrer aus der Pandemie mehr Kompetenz in Gesundheitsfragen. Das gleich ein Thema bei uns. Beim Deutschen Pflegetag haben Vertreter der Branche Alarm geschlagen, was die Belastung der Mitarbeiter angeht. Und in den USA, da agiert Donald Trump weiter so, als hätte er die Präsidentschaftswahl gewonnen. Der Hintergrund nach dieser Sendung um 18.40 Uhr hat den Titel Grenzkonflikt im Himalaya, Kalter Krieg zwischen Indien und China. Der Impfstoff gegen Corona, das war immer so die ferne Hoffnung. Wenn der erst da ist, dann könnte langsam wieder Normalität einkehren. Diese Woche gab es dann eine Reihe von Meldungen, die diese Hoffnung ein bisschen konkreter werden lassen. Am Montag, da hat das Konsortium BioNTech und Pfizer bekannt gegeben, dass ihr Impfstoff 90%igen Schutz biete und sie in den nächsten Tagen dann die Zulassung beantragen wollen. Ein Vertrag zwischen der EU und den beiden Firmen ist jetzt unter Dach und Fach. In Zukunft will die EU-Kommission außerdem aber noch mehr mitreden in Gesundheitsfragen, damit nicht mehr jedes Land seinen ganz eigenen Kurs fährt. Peter Kapern berichtet.
Es war nur noch eine Formalie und deren Vollzug vermeldete am Mittag Eric Mamère, der Chefsprecher der EU-Kommission.
The College authorized a fourth contract with pharmaceutical company BioNTech Pfizer.
Das Kollegium der Kommissare habe einen vierten Kaufvertrag über einen Corona-Impfstoff gebilligt, so Mamère, und zwar mit den Pharmaherstellern BioNTech und Pfizer. Die EU-Kommission kommt also voran bei der Erfüllung jenes Auftrags, den ihr die Regierungen der Mitgliedstaaten erteilt haben. Sie soll Kaufverträge über Impfstoffe für die gesamte EU abschließen. Und zwar über unterschiedliche Impfstoffe, da es bislang noch kein einziges zugelassenes Vakzin gibt und noch immer niemand mit absoluter Sicherheit sagen kann, welche der in der Entwicklung befindlichen Impfstoffe sich als sicher und hilfreich erweisen werden. Erste Daten, die Firmenpartner BioNTech und Pfizer vor wenigen Tagen präsentiert hatten, haben allerdings große Hoffnungen geweckt. Eric Mamère.
It covers a purchase of up to 300 million doses to be supplied once the vaccine has proven to be safe and effective against COVID-19.
Der heute gebilligte Kaufvertrag mit BioNTech Pfizer sichere den Kauf von bis zu 300 Millionen Impfdosen zu, sobald der Impfstoff sich als sicher und effektiv gegen COVID-19 erwiesen habe. In den vergangenen Wochen hatte die EU-Kommission bereits drei andere Kaufverträge unter Dach und Fach gebracht, nämlich mit den Anbietern Johnson & Johnson, Sanofi GSK und AstraZeneca. Außerdem hat Brüssel bereits Vorgespräche mit den Herstellern CureVac und Moderna abgeschlossen. Sollten alle diese Impfstoffe Zulassungen erhalten, so Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen vor wenigen Tagen, dann würde die EU über insgesamt 1,3 Milliarden Impfstoffdosen verfügen. Mehr, als sie für ihre eigenen Bürger benötigen würde. Mit den übrigen Impfstoffdosen will die Europäische Union ihr Versprechen einlösen, dafür zu sorgen, dass auch ärmere Länder ihre Bevölkerung durch Impfstoffe schützen können. Bei einer Videoschaltkonferenz Ende Oktober hatten die Staats- und Regierungschefs vereinbart, dass alle EU-Staaten gleichzeitig über die von der Kommission angekauften Impfstoffe verfügen sollen. Dafür wurde auch ein Verfahren verabredet. Die Mitgliedstaaten melden nach Brüssel, ob sie Impfstoffe aus dem gemeinsamen Pool haben wollen, und die vorhandenen Vakzine werden dann an die interessierten Länder nach ihrem Anteil an der EU-Bevölkerung aufgeteilt. Sollten also alle 27 Mitgliedstaaten Impfstoffe haben wollen, stünden Deutschland 19% der erhältlichen Impfstoffdosen zu. Wie viele das sein werden und wann sie geliefert werden können, hängt davon ab, welche Impfstoffkandidaten wann eine Zulassung erhalten. Unabhängig von der Impfstofffrage will die EU-Kommission Konsequenzen aus den Erfahrungen der letzten Monate ziehen. Die Mitgliedstaaten hatten im Kampf gegen die Pandemie anfänglich den nationalen Alleingang gewählt und damit Chaos in der EU angerichtet. Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte deshalb heute neue Kompetenzen für die EU-Kommission in Gesundheitsfragen, damit Europa für die Zukunft besser vorbereitet sei.
We need to make sure that we are better prepared for the future. With today's proposals, we are taking the first steps towards a European Health Union.
Ihre heutigen Vorschläge seien die ersten Schritte hin zu einer europäischen Gesundheitsunion, so die Kommissarin, die die Zuständigkeiten der EU-Seuchenschutzbehörde ECDC und der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA ausweiten will. Langfristig will die Kommission eine neue Behörde zur EU-weiten Bekämpfung von Gesundheitsnotständen ins Leben rufen. Dafür muss sie aber noch Überzeugungsarbeit leisten. Hollands Regierungschef Mark Rutte hat schon wissen lassen, dass er zusätzliche Kompetenzen für Brüssel im Gesundheitsbereich für überflüssig hält.
Peter Kapern aus Brüssel. Was die Entwicklung der Corona-Lage in Deutschland angeht, sieht die Bundesregierung zwar eine positive Tendenz jetzt im Teil-Lockdown, aber noch keine Trendwende, also keine Entwarnung. Während des Lockdowns im Frühjahr, da wurde ja abends immer unter anderem für die Pflegekräfte geklatscht, als Anerkennung dafür, dass die sich aufopfern und sich täglich dem hohen Ansteckungsrisiko aussetzen. Jetzt haben wir die zweite Welle und die Pflegekräfte, die arbeiten weiter an der Belastungsgrenze. Auf dem Pflegetag wurde deshalb heute mehr Hilfe von der Politik gefordert. Johannes Kuhn.
Eigentlich sollte der Deutsche Pflegetag bereits im Frühjahr stattfinden. Doch das Coronavirus machte nicht nur den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Vielmehr stand damals die gesamte Pflege unter Druck. Pflegetagsgeschäftsführer Franz Wagner erinnert an die Defizite während der ersten Corona-Welle.
Es fehlte am Anfang an Schutzausrüstung, insbesondere in der Langzeitpflege. Die Katastrophenpläne waren nicht angepasst oder nicht eingeübt. Der öffentliche Gesundheitsdienst kam relativ rasch an seine Grenzen, war vorher eh schon reduziert und kleingespart worden. Bei den Schutzmaßnahmen gab es viel Versuch und Irrtum und gefühlt einmal pro Woche ein Update der RKI-Richtlinien.
Die Corona-bedingte Wertschätzung für die Pflege habe sich bislang noch nicht in politischer Münze ausgezahlt, so Wagner. Personalmangel, Bezahlung, fehlende Karrierechancen und geringe Mitsprache. Die Probleme seien trotz abendlichem Applaus vom Balkon die alten geblieben. Der Ausbau in der Pflege verlaufe entsprechend schleppend. Selbst der Pflegebonus, also die staatliche Sonderzahlung von bis zu 1.500 Euro, hat demnach eher zu Konflikten geführt. Denn den hatten in den meisten Bundesländern nur Beschäftigte in der Altenpflege erhalten. Wer im Krankenhaus arbeitete, ging leer aus. Patricia Drube von der Pflegeberufekammer Schleswig-Holstein.
Im Grunde genommen ist dieser Pflegebonus oder diese Corona-Prämie-Sache aus unserer Sicht eine absolute Farce, weil es geht nicht darum, irgendwie sozusagen die Pflege ruhig zu stellen, indem man ihnen einmal einen Bonus auszahlt. Aber die Art und Weise ist spaltend für die Berufsgruppe.
Die Berliner Pflegerin Shirin Krese wiederum sieht die Corona-Krise als verpasste Chance, zumindest aus Sicht der jungen Pflegekräfte. Die wünschen sich, dass die Pflege ein moderneres Profil erhalte, das die Fachkenntnis in den Mittelpunkt stelle.
Ich glaube, wo wir so ein bisschen auf den falschen Weg geraten sind in der Pandemie, ist, dass wir weniger uns darauf fokussiert haben, Pflege und ihre Professionalität in den Mittelpunkt zu stellen, aber dass eher so ein diffuses Heldentum suggeriert wurde. Das ist das, was junge Pflegende genau nicht wollen.
Angesichts der steigenden Infektionszahlen richtet sich der Blick der Pflegeverbände allerdings bereits wieder auf die akuten Probleme. So hat der Pflegetagsgeschäftsführer Wagner bereits eine ganze Liste parat.
Ganz konkret jetzt auf die Pandemie bezogen, fordert die Bundespflegekammer, dass planbare Operationen, soweit das medizinisch vertretbar ist, verschoben werden müssen. Zweitens, PCR-Tests von Pflegenden müssen prioritär innerhalb von maximal 24 Stunden ausgewertet werden, wo das noch nicht der Fall ist. Die Kosten für den personellen Zusatzaufwand dieser Schnelltests in den Einrichtungen müssen voll refinanziert werden. Das ist bisher nicht so geplant.
Auf solche Forderungen ging Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Videobotschaft nicht ein. Sie dankte dem Pflegepersonal für den Einsatz in der Pandemie und forderte, bei Pflegebedürftigen Spielräume für soziale Kontakte und Besuche auszuschöpfen.
Der Beitrag von Johannes Kuhn. Für Menschen, die auf dem Land wohnen, sind viele alltägliche Dinge schwieriger oder zumindest aufwendiger als für Menschen in der Stadt. Also zum Beispiel schon das Einkaufen, wenn man dafür dann erst eine halbe Stunde mit dem Bus fahren muss. Genauso der Weg zur Schule oder ins nächste Krankenhaus. Und gerade wenn es um Notfälle geht, dann kann das natürlich auch schnell gefährlich werden. Wie kann man dafür sorgen, dass ländliche Räume nicht abgehängt werden? Das ist Thema eines Berichts der Bundesregierung, der heute vorgestellt wurde. Und Panagiotis Gavrilis hat die Details.
Im Notfall dauert es auf dem Land zu lange. Wer einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt bekommt, muss schnell in ein Krankenhaus. Doch Krankenhäuser der Regelversorgung sind in rund 100 Landkreisen im Schnitt erst in 20 bis 30 Autominuten zu erreichen, während in den meisten kreisfreien Städten es nur 5 bis 10 Minuten dauert. Das geht aus dem dritten Bericht der Bundesregierung zur Entwicklung der ländlichen Räume hervor. Nicht nur die gesundheitliche Versorgung, auch die alternde Bevölkerung, die schlechte Verkehrsanbindung, das langsame Internet, all das sind seit Jahren bekannte Sorgen und Probleme der Menschen auf dem Land. Das selbstgesteckte Ziel der Bundesregierung klingt dabei vielversprechend und doch wohl vielerorts noch realitätsfern. Gleichwertige Lebensverhältnisse und ländliche Räume schaffen, die sich durch eine hohe Lebensqualität auszeichnen.
Wir wollen keine Region Deutschlands verlieren. oder zurücklassen, weil zurückgelassene Regionen auch zum Teil für extreme Positionen auch anfällig sind. Denn es geht darum, dass Deutschland zusammenhält und sich nicht spalten lässt.
So Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner bei der Vorstellung des Berichts. Demnach ist das Angebot an ambulanten Gesundheits- und Pflegediensten derzeit noch als flächendeckend einzuschätzen. Allerdings, der Bedarf steige in ländlichen Regionen stärker als in den Städten. Denn nicht nur Patientinnen, auch Hausärztinnen werden älter. Dass es zu wenig Medizinerinnen und Mediziner gibt, liegt vor allem an den Bundesländern selbst, kritisiert Klöckner.
Dann ist das auch ein hausgemachtes Problem. Und deshalb meine ich, müssen alle Länder sich auch fragen, haben wir genügend Studienplätze, haben wir auch genügend Praxisplätze in den Kliniken?
In Deutschland lebt mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf dem Land. Im Vergleich zur Stadt zeige das Land in dieser Pandemie, was es zu bieten habe, betont der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages Hans-Günther Hennecke. Doch dafür brauche es eine gute Kinderbetreuung und schnelles Internet. Seit Jahren gefordert, geht der Breitbandausbau nur langsam voran oder gar nicht. Denn, so heißt es im Bericht, es sei auffällig, dass die Verfügbarkeit mit zunehmenden Bandbreiten insbesondere in den ländlichen Räumen stark abnehme.
Machen wir uns nichts vor, nettes drüber reden, sondern das machen. 5G, flächendeckend, nicht nur im Haus, auch über Feld und Flur. Das spielt auch bei der Landwirtschaft eine ganz große Rolle. Aber wenn wir davon sprechen, Homeoffice anzubieten, um zu entzerren in Pandemiezeiten, dann ist es nur möglich, wenn ich auch die modernsten Techniken auch auf dem Land nutzen kann.
Um das Leben auf dem Land attraktiver zu gestalten, hatte die Bundesregierung vor 2 Jahren die Kommission Gleichwertige Lebensverhältnisse gegründet. Horst Seehofer, in seiner Funktion als Bundesheimatminister, leitet diese Kommission. Für das Frühjahr kündigte er einen Bericht zu den Fortschritten an.
Die Menschen sollen dort leben können, wo sie leben wollen. Das setzt voraus, dass wir in ihrer Nähe die wichtigsten Einrichtungen der Daseinsvorsorge schaffen, unterstützen, fördern, damit dieser Grundsatz, die Heimat nicht verlassen zu müssen, auch realisiert werden kann.
Die Strategie der Regierung, Bundesbehörden nicht nur in den Metropolregionen ansiedeln, sondern bewusst in strukturschwachen Gebieten. Was die Covid-19-Pandemie für ländliche Räume bedeutet, laut Bericht sind die Folgen noch nicht abschätzbar. Es könnten sich neue Ungleichgewichte, aber auch neue Chancen ergeben, heißt es.
Panayotis Gavrilis. Abgehängte ländliche Räume, das ist ein Problem, aber auch in einigen Innenstädten in Deutschland, da droht Verödung. Nicht erst seit Corona, auch der Onlinehandel und steigende Mieten machen es vielen Gewerbetreibenden schwer. Aber durch den Teil-Lockdown ist es jetzt natürlich doppelt und dreifach schwierig. Die Grünen und Vertreter der Branchen haben heute ein eigenes Konzept zur Rettung der Innenstädte vorgestellt. Barbara Schmidt-Matern berichtet.
Es ist ein Thema, das den Grünen schon seit Beginn der Pandemie sehr am Herzen liegt. Ihre Wählerinnenschaft lebt vor allem in den Innenstädten. Aber die Fraktionschefin der Grünen Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt, hat auch eine Liebeserklärung für die Innenstädte an sich.
In der Tat glauben wir, dass die Innenstädte als Lebensräume, als Heimat, als Orte von Gemeinsinn und Zusammenkunft einer der wichtigsten Gemeinwesenanliegen sein müssen. Und die Lage ist schon länger brenzlig. Große Ketten haben Raum gegriffen. Wir kennen die Malls auf der Wiese. Wir wissen, dass der Onlinehandel eine immer größere Rolle spielt.
Angesichts dessen war die Situation in den Fußgängerzonen also schon vorher nicht leicht. Jetzt aber kommt der Coronavirus-bedingte wirtschaftliche Einbruch noch dazu. Und er betrifft nicht nur den Einzelhandel, sondern auch die Gastronomie und Hotellerie sowie Kunst und Kultur. Gemeinsam fordern die Branchenvertreter deshalb jetzt mit den Grünen 10 Forderungen.
Im Moment haben wir den 11. November. Und Novemberhilfen kann man noch nicht mal beantragen.
Also jene finanzielle Unterstützung vom Staat, die den strauchelnden Branchen helfen soll.
Ich kann Ihnen das, glaube ich, zeigen, ja? Der Leitfaden für Antragsfassende, der ist so dick. Das sind, glaube ich, 89 Seiten.
Viele EinzelhändlerInnen in den Innenstädten würden vor einem Abgrund stehen, warnt Hauptgeschäftsführer Stefan Gent. Gerade sie bräuchten mehr Unterstützung.
Wir brauchen zweitens eine Klarstellung bei den Mieten, weil wir hier deutlich sehen, dass die Vermieter auch eine Risikoträgerschaft haben müssen. Hier ist der Bundesgesetzgeber gefordert, damit auch große institutionelle Vermieter, also die großen Fonds und Kapitalgesellschaften, die momentan nicht bereit sind, von ihrer Mietforderung runterzugehen, auch hier in diese Verhandlungssituation gezwungen werden.
Dass bisher so wenig in diese Richtung passiert sei, führt der Handelsverband auch auf Unstimmigkeiten zwischen dem CDU-geführten Bundeswirtschafts- und dem SPD-geführten Bundesfinanzministerium zurück.
Man muss sich das einfach mal vor Augen führen, dass von den Überbrückungshilfen von den 25 Milliarden Euro jetzt vielleicht 1 Milliarde Euro abgeflossen ist. Die Antragshürden sind so hoch.
Deutlich aufgewühlt ist an diesem Morgen auch Ingrid Hartges, Geschäftsführerin des Hotel- und Gaststättenverbandes DEHOGA. Ihre Branche leidet bekanntermaßen ebenfalls sehr unter den Auswirkungen der Pandemie.
Worüber reden wir hier? Ein Stadthotel in Berlin hatte letztes Jahr eine Auslastung von 80%. 25-30% des Umsatzes sind da als Pacht abzuführen, nicht als echte Umsatzpacht, sondern als Fixpacht. Und die ist dann auch in diesem Jahr zu zahlen bei einer Auslastung von aktuell unter 10%.
Die dritte Forderung, die die Branchenvertreter gemeinsam mit der Grünen Bundestagsfraktion aufstellen, betrifft alle Kunst- und Kulturschaffenden. Neben dem Unternehmerlohn brauche es auch einen Kulturrettungsfonds, sagt Olaf Zimmermann, Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates.
Es ist einfach nicht hinzunehmen, dass wir immer noch keinen fiktiven Unternehmerlohn für die Künstlerinnen und Künstler haben. Das versteht niemand mehr, obwohl das Geld im Wirtschaftsministerium nicht abgerufen wird. Es liegt bereit, aber die Künstlerinnen und Künstler und die anderen Solo-Selbstständigen können es nicht nutzen.
Kommende Woche haben Angela Merkel, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten bei ihrem nächsten Treffen Gelegenheit, auf diesen Appell konkret einzugehen.
Barbara Schmidt-Matern. Und wir haben es gerade gehört, der Teil-Lockdown macht es vielen Branchen schwer, weiter Geld zu verdienen, bei manchen sogar unmöglich. Und auch insgesamt drückt die Corona-Pandemie auf die wirtschaftliche Entwicklung. Heute haben die sogenannten Wirtschaftsweisen ihr Jahresgutachten vorgelegt. Thorsten Huhn.
Die Erholung der deutschen Wirtschaft nach dem Einbruch im Frühjahr hängt vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie ab. Das sagt Lars Feld, Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung. Die Corona-Krise sei noch nicht bewältigt, erklärte Feld. Wegen der stark steigenden Infektionszahlen bleibe die wirtschaftliche Lage fragil. Trotzdem gibt sich der Rat recht optimistisch. Er rechnet im laufenden Jahr mit einem Rückgang der Wirtschaftsleistung von nur 5,1%. Man hatte vor einigen Wochen noch schlechtere Zahlen befürchtet. Die Bundesregierung ist auch pessimistischer. Sie rechnet mit einem Minus von 5,5%. Für 2021 rechnet der Rat mit einem Wachstum von 3,7%. Das Konjunkturpaket der Bundesregierung trage zu der Erholung bei, erklären die Volkswirte. Es sei aber nicht in allen Teilen zielgenau. Die Professoren weisen auch darauf hin, dass die Corona-Pandemie erhebliche Defizite in der Digitalisierung aufgezeigt habe, in der öffentlichen Verwaltung, im Gesundheitswesen und im Bildungssystem. Diese Defizite müssten rasch abgebaut werden. Auch auf die Probleme der Alterssicherung in Deutschland weist der Rat hin. Die zunehmende Alterung der Gesellschaft führe zu erheblichen Finanzproblemen in der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Professoren empfehlen, das Renteneintrittsalter an die steigende Lebenserwartung zu koppeln.
Mit dem Anstieg der Infektionszahlen in den letzten Wochen sind immer wieder pauschal junge Menschen in die Kritik geraten, als angebliche Spreader wegen Leichtsinnigkeit oder privaten Feiern. Familienministerin Franziska Giffey hat heute den Kinder- und Jugendbericht vorgestellt und hat dabei noch einmal klargemacht, dass die Pandemie gerade für Kinder und Jugendliche eine sehr schwierige Situation ist. Kian Pfeffer.
Jungen Menschen wird in der Corona-Krise viel abverlangt, sagt Jugend- und Familienministerin Franziska Giffey. Es sei eine schwierige Zeit, aber
junge Menschen sind zu dem allergrößten Teil sehr wohl verantwortungsbewusst und rücksichtsvoll. Das sehen wir aus allen Erhebungen.
Gemeinsam mit einer Sachverständigenkommission hat Ministerin Giffey den 16. Kinder- und Jugendbericht vorgestellt. Eine zentrale Forderung darin, mehr politische Bildung für junge Menschen, zeitgemäß und altersgerecht. Die Kommission sprach sich zum Beispiel für 2 Stunden Politikunterricht pro Woche für alle Schulstufen aus. In der Schule solle es auch mehr Mitbestimmung geben, damit die Schülerinnen und Schüler praktische Demokratieerfahrungen machen könnten. Die Kommission begründete die Forderungen nach mehr politischer Bildung mit Herausforderungen wie der Globalisierung, dem Klimawandel oder der Gefährdung der Demokratie.
Kilian Pfeffer. Und vor wenigen Minuten, da kam noch die Nachricht, dass die Weihnachtsferien in Nordrhein-Westfalen dieses Jahr 2 Tage früher beginnen sollen. Wir wechseln in die USA, wo die Dinge nach der Präsidentschaftswahl weiterhin nicht so laufen, wie das eigentlich üblich wäre. Donald Trump ist abgewählt, das sieht er allerdings anders. Er hat in mehreren Bundesstaaten Klagen angestoßen und tauscht jetzt auch nochmal sein Personal aus. Gleichzeitig ist das Rennen um den Senat noch nicht entschieden und das ist wohl auch der Grund, warum viele Republikaner sich weiterhin hinter Trump stellen. Markus Pindur mit den aktuellen Entwicklungen.
Das Biden-Team zeigt Gelassenheit. All das, was man von den Republikanern derzeit höre, sei Hintergrundrauschen. Die Rechtslage sei ganz anders, so heißt es aus Bidens Lager. Auf Seiten der Republikaner hat sich dagegen ein Konsens herausgebildet, dass man den Ausgang der Wahl, der deutlich zugunsten Bidens ausfällt, so lange wie möglich anfechten will. Der Mehrheitsführer der Republikaner im Senat, Mitch McConnell, erklärte, der Präsident befinde sich mit seiner Anfechtungsstrategie klar innerhalb seiner Rechte. Das stimmt juristisch. Politisch ist es jedoch ein einmaliger Bruch der Normen der amerikanischen politischen Kultur, das offensichtliche Ergebnis einer Wahl zu bestreiten. Joe Biden bemüht sich dennoch, den Ball flach zu halten.
I haven't had a chance to speak to Mitch.
Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit Mitch zu reden, aber ich glaube, ich werde das bald tun. Ich glaube, die ganze Republikanische Partei ist mit wenigen Ausnahmen ein bisschen eingeschüchtert von Donald Trump. Das hat mehrere Gründe. Der wichtigste ist, dass republikanische Politiker die Rache ihrer Basis fürchten. Wer sich gegen Trump stellt, riskiert, von der Kernwählerschaft der Trumpisten abgestraft zu werden, spätestens bei den nächsten Vorwahlen. Niemand will sich politisch so verwundbar machen. Der Präsident, so kalkulieren die meisten, wird eine politische Macht bleiben, selbst wenn er das Weiße Haus verlassen hat. Kurzfristig gibt es noch einen weiteren Grund. Am 4. Januar wird es in Georgia 2 Stichwahlen um die dortigen Senatssitze geben. Mindestens einen dieser Sitze müssen die Republikaner verteidigen, um die Mehrheit im Senat zu behalten. Nur dann können sie die Agenda des neuen Präsidenten Biden blockieren oder zumindest bremsen. Niemand unter den Republikanern will dafür verantwortlich gemacht werden, die Kernwähler zu verärgern und zu riskieren, dass der Senat verloren geht. Deshalb trauen sich nur wenige Republikaner auszusprechen, was der frühere republikanische Präsidentschaftskandidat und ehemalige Gouverneur von Ohio, John Kasich, sagt. Ich denke, das ist peinlich und das ist lachhaft. Ich kann nicht glauben, was die Republikaner da tun. Das ergibt keinen Sinn. Schauen wir auf Pennsylvania. Biden liegt mit 50.000, demnächst vielleicht 100.000 Stimmen vorne. In Michigan und Wisconsin wird er ebenfalls gewinnen. Die Republikaner wollen lediglich vermeiden, Trumps Kernwähler zu verärgern. Diese Kernwähler weigern sich in der Tat, die Niederlage ihres Idols zur Kenntnis zu nehmen. Viele Gerüchte über angebliche Wahlfälschungen sind im Umlauf. Keines hat sich je bestätigt. Ein Video, angeblich gedreht in einem Wahllokal in Flint, Michigan, soll zeigen, wie eine Wahlurne mit Stimmen für Biden vollgestopft wird. Dabei handelt es sich allerdings um ein Video aus einem russischen Wahllokal. Facebook sperrte das Material daraufhin. Wahlleiter und lokale Politiker aus den Einzelstaaten setzen sich unterdessen gegen die Behauptung, es habe flächendeckenden Wahlbetrug gegeben, zur Wehr. Der zuständige Wahlleiter in Philadelphia, der Republikaner Al Schmidt, wies die Vorwürfe als absurd zurück. Ich habe die merkwürdigsten Dinge in den sozialen Medien gesehen. Da werden lachhafte Vorwürfe erhoben. Die haben nichts mit der Realität zu tun, verbreiten sich aber weiter. Mir ist klar, dass einige Leute glücklich über den Ausgang dieser Wahl sind und andere nicht. Was ich nicht verstehe, ist der Hunger nach solchen Lügen, der Hunger nach Falschinformationen. Unterdessen steigt die Sorge, dass die Verweigerung einer regulären Übergabe durch Trump sogar Auswirkungen auf die nationale Sicherheit haben könnte. Normalerweise wird der neue Präsident so bald als möglich von den Geheimdiensten über alle sicherheitsrelevanten Fragen informiert. Das bleibt nun aus. Doch nicht nur das. Viele normale Regierungsgeschäfte liegen auf Eis. Wie es aussieht, werden die USA in den nächsten Monaten mit sich selbst beschäftigt sein.
Markus Pindur zur Lage in den USA. Im Parlament von Hongkong ist heute die pro-demokratische Opposition geschlossen zurückgetreten als Zeichen des Protestes dagegen, dass vorher 4 ihrer Abgeordneten vom Parlament ausgeschlossen wurden. Ruth Kirchner mit den Einzelheiten.
Schon Anfang der Woche hatten die pro-demokratischen Abgeordneten mit ihrem kollektiven Rückzug aus dem Hongkonger Legislativrat, dem Parlament der Sonderverwaltungszone, gedroht. Heute machten sie ernst.
Today. We will resign from our positions.
Wir treten heute zurück, sagte der Vorsitzende der Demokratischen Partei Wu Zhiwei vor Journalisten. Wir stellen uns damit hinter unsere Kollegen, die völlig unbegründet von der Zentralregierung disqualifiziert wurden. Disqualifiziert und damit vom Parlament ausgeschlossen wurden zunächst 4 pro-demokratische Abgeordnete. Vorangegangen war ein Beschluss des Ständigen Ausschusses des Volkskongresses in Peking, das oberste Entscheidungsorgan auch für Hongkong. Wonach Abgeordneten ihr Mandat ohne Gerichtsbeschluss entzogen werden kann, wenn sie die nationale Sicherheit gefährden. Die pekingtreue Hongkonger Regierung hatte diesen Beschluss sofort umgesetzt. Wir haben es mit 4 Abgeordneten zu tun, die sich nicht aufrichtig dazu verpflichtet haben, das Grundgesetz Hongkongs zu achten und der Sonderverwaltungszone ihre Treue zu schwören, sagte Regierungschefin Carrie Lam. Sie sind damit nicht qualifiziert, als Abgeordnete zu dienen. Einer der 4, Kuo Ka-ki, sagte, sein Auftrag als Volksvertreter sei es, sich für Demokratie und Freiheit einzusetzen. Das sei ihm jetzt nicht länger möglich. Aber er werde weitermachen und für die Bevölkerung Hongkongs weiterhin für die Grundwerte der Stadt kämpfen, für Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit. Er und seine Mitstreiter würden nie aufgeben, so Kwok. Aber mit den Ausschlüssen der 4 Abgeordneten und dem kollektiven Rücktritt der Opposition wird die Demokratiebewegung in Hongkong weiter geschwächt. Im Hongkonger Parlament, das nur teilweise demokratisch gewählt wird, sitzen dann fast nur noch pro-chinesische Abgeordnete. Die Demokratiebewegung musste bereits im Sommer einen schweren Rückschlag hinnehmen, als Peking das sogenannte Sicherheitsgesetz für Hongkong erließ, das China weitgehende Vollmachten in der Sonderverwaltungszone einräumt und ein hartes Vorgehen gegen die Demokratiebewegung erlaubt. Hongkong ist seit 1997 wieder Teil von China und wird nach dem Prinzip ein Land, zwei Systeme regiert. Die Menschen in Hongkong genießen deutlich größere Freiheiten als die auf dem chinesischen Festland. Allerdings werden diese Freiheiten und Rechte nach Ansicht von Kritikern immer weiter ausgehöhlt.
Ruth Kirchner. Armeniens Premier Pashinyan verteidigt das Abkommen mit Aserbaidschan. Dieses Abkommen beendet die Kämpfe um die Region Bergkarabach und teilt auch bestimmte Gebiete neu ein. Viele in Armenien können das nicht nachvollziehen. Sie verstehen das als Kapitulation. Zehntausende Menschen protestieren und fordern jetzt den Rücktritt des Premiers. Stefan Lack.
Mehrere tausend Menschen haben in der armenischen Hauptstadt Jerewan gegen das Abkommen zur Beendigung des Krieges in Bergkarabach demonstriert. Die aufgebrachte Menge forderte den Rücktritt des armenischen Regierungschefs Pashinyan und beschimpfte ihn als Verräter. Einer der Organisatoren der Demonstration sagte: „Das Volk verlangt den Rücktritt der Regierung und des Premierministers, weil er das Abkommen zur Übergabe von Bergkarabach unterzeichnet hat, und zwar ganz alleine, ohne das mit jemandem zu besprechen, was als Verrat gilt." Die Polizei ging gewaltsam gegen die Demonstranten vor. Es gab Dutzende Festnahmen, darunter waren auch Parlamentsabgeordnete. Unter Vermittlung des russischen Präsidenten Putin hatten sich Armenien und Aserbaidschan auf ein Ende der bereits 5 Wochen andauernden Kämpfe verständigt. In der Nacht zum Dienstag wurde zudem vereinbart, dass Gebiete in Bergkarabach, die bislang unter armenischer Kontrolle standen, an Aserbaidschan zurückgegeben werden. Dies betrifft auch wichtige Verbindungen zwischen Armenien und der Hauptstadt Stepanakert in Bergkarabach. Der armenische Regierungschef Pashinyan verteidigte das Abkommen, so seien viele Menschenleben gerettet worden. Faktisch hatte Armenien Aserbaidschan in den Kämpfen kaum noch was entgegenzusetzen und zuletzt strategisch wichtige Punkte aufgeben müssen. 2000 russische Friedenssoldaten sollen die Waffenruhe überwachen. Sie sind bereits auf dem Weg zu ihrem Einsatzort in Bergkarabach. Die Konfliktregion hatte sich in einem Krieg Anfang der 90er Jahre von Aserbaidschan losgelöst und wurde danach militärisch von Armenien kontrolliert. Völkerrechtlich gehört Bergkarabach zu Aserbaidschan, das von der Türkei in der Forderung nach der Rückgabe der Region unterstützt wird. Russland steht hingegen auf Seiten Armeniens.
Der Beitrag von Stefan Lag. Damit gehen die Informationen am Abend zu Ende. Noch ein Hinweis zum Thema Corona, um den Impfstoff, wann er kommt und wie er verteilt wird, geht es auch heute Abend um 19.15 Uhr in unserer Diskussionsrunde. Ich bin Josephine Schulz, sage danke fürs Zuhören und Ihnen noch einen schönen Abend.